Sie hören Der Beschützer, Schatten. Geschrieben von Oliver Groß, gelesen und produziert von Robert Zetto. Prolog. Die Welt zerreißt in einer Sekunde. Ein Donnerschlag, plötzlicher Stillstand. Eine dichte Staubwolke füllt das Wageninnere aus, gefolgt von schwarzem Rauch und dem beißenden Gestank von heißem Sand und geschmolzenem Blech, der in die Nase sticht. Eine Welle sengender Hitze, selbst durch den Anzug und die Schutzbrille zu spüren. Die folgenden 2-3 Sekunden dehnen sich, als wolle die Zeit anhalten. Das Herz pocht, schwere Hammerschläge auf einem Amboss. Ein schrilles Fiepen erfüllt das Bewusstsein, ausgelöst durch den Knall der Explosion. Aus den Ohrsteckern drängt sich hektischer Funkverkehr durch den Piepton, bald abgelöst vom trockenen Staccato automatischer Gewehre. Dann ein zweiter und dritter Donnerschlag, etwas leiser, weiter hinten. Der Körper reagiert instinktiv, wie er es über viele Jahre trainiert hat, ohne Rücksicht, ob noch alles intakt ist. Der linke Ellenbogen stößt die Wagentür auf, der Rest folgt, rollt zur Seite, das G95-Gewehr fest im Griff, hinaus in den wallenden Staub. Der Körper gleitet flach auf dem Boden hinüber zu dem erstbesten Felsbrocken am Wegesrand, der als Deckung taugt. Die Funksprüche werden klarer. Feindbeschuss aus westlicher und nördlicher Richtung. Schreie. Unterstützung angefordert. Ein schneller Blick zurück. Die Front des Toyota-Geländewagens ein rauchender Klumpen schwelenden Metalls. Der Mann auf dem Fahrersitz leblos zusammengesunken. Der Sprengsatz hat Wagenboden und Türblech in hunderte Schrapnelle verwandelt, die seine Beine und seinen Unterleib zerfetzt haben. Schmerzvolles Stöhnen vom Beifahrersitz. Bewegung am Heck auf der abgewandten Seite des zerstörten Fahrzeugs. Freund, nicht Feind. Mehr Funksprüche. Sichern, Feuer erwidern. Der zweite Toyota, 30 Meter voraus, gestoppt vom Wrack des ersten Wagens, der in Flammen steht. Eine Rauchspur schießt waagerecht auf ihn zu, hüllt seine vordere Hälfte erst in einen Feuerball, dann in eine Rauchwolke. Die Druckwelle rast vorüber. Die hinteren drei Wagen liegen unter dem Dauerbeschuss aus mindestens 2 Maschinengewehren. Großes Kaliber. Kugeln stanzen Löcher wie Kindsfäuste in das schmutzige Blech, lassen das Fensterglas zerspringen und die Reifen platzen. Dessen ungeachtet versucht der vierte Wagen einen Ausbruch. Beschleunigt, schert aus der Kolonne aus. Eine gezielte Salve perforiert die Seitentür und den dahinter kauernden Fahrer. Das Heck des dritten Toyota stoppt seinen kurzen Fluchtversuch. Der sechste Wagen brennt lichterloh. Das Wrack versperrt den Rückweg. Neben ihm liegen 2 Soldaten auf der staubigen Fahrbahn. Der eine reglos, obwohl seine Uniformhose Feuer gefangen hat. Der andere bewegt sich noch, kriecht auf einen der Felsen zu. Um ihn herum spritzt die Erde auf, als die Angreifer ihn gezielt unter Feuer nehmen. Einen Moment später liegt er still, die Uniform von dunklem Blut befleckt. Von 2-3 Stellen auf der abgewandten Seite der Fahrzeugkolonne erklingen Schüsse. Einzelne Feuerstöße. Gegenwehr. Endlich! Bewegung am zweiten Toyota. Die hintere Tür schwenkt auf, quietschend in dem verzogenen Rahmen. Eine Gestalt schiebt sich ins Freie, richtet sich auf, dreht sich halb herum. Die Uniform stellenweise versenkt, der Helm fort. Das Gesicht eine Mischung aus rußigem Schwarz und blutigem Rot über einem rotblonden Vollbart. An der linken Brustseite ist der Plattenträger zerfetzt und verkohlt. Der gesamte linke Arm bis hoch zur Schulter ist nicht mehr da. Aus der grässlichen Wunde spritzt schubweise hellrotes Blut über das heiße, zerbeulte Blech des Geländewagens. Der Mann ist dem Tod bereits näher als dem Leben. Automatisch macht er einen Schritt. Noch einen. Kommt näher. Träge, wie in Trance, hebt die rechte Hand das Sturmgewehr. Wartet auf die unterstützende linke. Weitere Funkmeldungen. Unterstützung ist unterwegs. ETA. 4 Minuten. Over. 4 Minuten? Haltet durch, Jungs! Eine Salve von Kugeln trifft den Verwundeten und schleudert ihn rückwärts gegen den Toyota, neben dem die Leiche zusammensackt. Das Gewehrfeuer der Angreifer ist nun überall. Kommt von allen Seiten. Einzelne Schüsse, lange Salven aus Maschinengewehren. Kurze Feuerstöße als halbherzige Antwort. Eine kleine Explosion von einer Mörsergranate. Steine und Erdbrocken regnen vom strahlend blauen Himmel. Schreie. Mehr Schreie. 4 Minuten. Ich fuhr mit einem Laut in der Finsternis hoch. Hatte ich selbst geschrien? Ausschließen konnte ich es nicht. Ich rang keuchend nach Luft, versuchte mich zu bewegen, fand mich jedoch in eingeengter Position. Harter Widerstand unter und hinter mir sowie zu beiden Seiten. Ich wischte mit beiden Händen über mein schweißnasses Gesicht. Durch die halb geöffnete Jalousie kroch ein wenig Helligkeit herein und schälte einzelne Umrisse aus der Dunkelheit hervor. Ich befand mich nicht in einem Sarg, sondern in meinem Schlafzimmer, zusammengekauert in der schmalen Nische zwischen Kleiderschrank und Wand. Trotz der Wärme im Zimmer fröstelte ich. Die Unterhose klebte an meinem von kaltem Schweiß bedeckten Körper. »Verdammt nochmal!« Die Stimme klang fremd in der dunklen Stille, wie von jemandem stammend, den man lange nicht mehr getroffen hatte. Ich rieb mir mit den Handballen die Augen, bis die letzten Bilder des Traums aus meinem Kopf verschwanden. Heute waren sie äußerst plastisch gewesen. Das geschah immer wieder. Manche Träume zeigten sich diffus, verklärt, weit entfernt. Dann redete ich mir ein, sie seien weniger schlimm als die realistischen. Aber so oder so wurden die Träume nicht weniger. Mit einem leisen Ächzen stemmte ich mich in die Höhe und saugte einen tiefen Atemzug in meine Lungen. Das Pochen zwischen meinen Schläfen verlor allmählich an Intensität. Von dem Narbenstrang an meinem linken Schulterblatt aus bohrte sich ein scharfer Schmerz tiefer in meinen Leib, sodass ich reflektorisch kurz die Luft anhielt. So, stellte ich mir vor, fühlte sich ein Rind nach der Markierung mit einem Brandeisen. 2 kleine Schritte brachten mich zu meinem Schlafplatz. Einer Matratze, gebettet auf Europaletten. Wozu brauchte ich ein Bett, wenn ich ohnehin kaum schlief? Der Wecker daneben auf dem Boden zeigte 3.22 Uhr in rot leuchtenden Zahlen an. Es war keine der schlechtesten Nächte. Ich hatte etwas länger als 3 Stunden geschlafen. Ich ließ mich auf den Rücken sinken und zog die dünne Decke über meinen fröstelnden Leib. Starrte an die kaum sichtbare Zimmerdecke. Es lag nun mehr als 1 Jahr zurück. Und doch hörten die Albträume nicht auf. Genau wie die Flashbacks. Wie lange sollte das noch so weitergehen? 1. Aus den Aufzeichnungen des Schattens. Eine einzelne Sekunde entschied über die Zukunft. 1 Sekunde später und der Schatten hätte die junge Frau nicht mehr wahrgenommen, ehe sie die Wohnungstür hinter sich zuschlug. Aber innerhalb dieser 1 Sekunde erkannte er sie. Es war Jasmin. Seine Jasmin. Gleichwohl wusste der Schatten, was er nicht sofort bereit war, sich einzugestehen. Dass das nicht möglich war. Die Frau entdeckt zu haben, verdankte er dem Zufall. Aber alles, was nun folgte, verlief nach seinem Plan. So wie immer. Das letzte Mal lag schon Wochen zurück. Doch nun hatte der Schatten ein neues Ziel. Er würde die Frau kennenlernen, sie beobachten, ihren Alltag studieren, ihr Leben lesen. Aber sie würde ihn niemals treffen, nie seinen Namen erfahren, weder den richtigen noch einen falschen. Das war eine der Regeln. Wähle niemals ein Opfer aus, das du kennst. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt spürte der Schatten, dass etwas anders war als sonst. Konnte es Jasmin sein? Zumindest entsprach die Frau, die der Schatten gesehen hatte, seiner Fantasie von Jasmin, wie sie heute aussehen mochte. Mitte 20, mittelgroß, zierlich schlank, mit schmalen Schultern, über die Wellen dunkelbraunen Haares fielen. Ein rundliches Gesicht mit abgrundtief schwarzen Augen und olivfarbenem Teint. Sportlich schicke Markenkleidung bis hin zu den weißen Sneakern, die nicht älter als 1 oder 2 Wochen sein konnten. Sie sah fast genauso aus wie vor 10 Jahren. War es schon so lange her? Der Schatten nannte sie Jasmin. Ob das ihr richtiger Name war oder nicht, spielte für ihn keine Rolle. Er warf einen vorerst letzten Blick durch das Treppenhaus hinauf, ehe er seine Werkzeugtasche schulterte und das Apartmenthaus verließ. Der Schatten freute sich schon darauf, Jasmin bald wiederzusehen,